Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse.
Ihr hört Reden ist Geld heute mit einem, für den Reichtum ein zentrales Thema ist bei seinen Arbeiten, Oliver Kienle, Autor von der sehr erfolgreichen Serie Bad Banks. Außerdem der Erste, der vor kurzem einen deutschen Netflix-Film rausgebracht hat. Hallo, servus, grüß dich, Oliver.
Hallo, servus, grüß dich.
Dankeschön. Ich dachte, Würzburg, Bayern, München, so, da können wir das schon hier im Dialekt machen, hallo sagen. Ich bin wirklich wahnsinnig müde, weil ich habe jetzt die ganze erste Staffel durchgebinged gestern Nacht. Herzlichen Glückwunsch, ja. Es hat Spaß gemacht, dran zu bleiben. Aber bevor wir weiter über mich und deine Erfahrungen mit der Serie sprechen, hast du dein Portemonnaie zur Hand?
Ja, habe ich hier.
Da kannst du es in die Kamera halten. Darf ich sehen?
Du darfst es sehen, ist schon ein bisschen älter, schon ein bisschen ausgefranst. Ich glaube, das ist so die Art von Portemonnaie, die man so mindestens, wo man so mindestens 3 Jahre lang denkt, oh, ich brauche mal ein neues.
Ein klassisches schwarzes so Männerportemonnaie, ne? Ganz würde ich meinen.
Ja, total langweilig. Habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen, glaube ich. Und seitdem habe ich das und mag es nicht besonders. Es ist ziemlich dick, ist viel zu dick. Ich weiß gar nicht, warum das immer so dick ist. Das
so
sind
viele
ganz viele
Karten.
Visitenkarten. Ja, so Visitenkarten, die ich nicht brauche. Ich habe auch selber keine Visitenkarten mehr und frage mich immer, warum Menschen noch Visitenkarten haben. Und die staunen sich dann. Ich leere die irgendwann. Ja, und dann habe ich die ganzen Belege hier, die ich für die Umsatzsteuervoranmeldung immer
alle 3 Monate
aufbewahren muss. Das ist irgendwie unterschiedlich. Das, ich weiß nicht, ob mein Finanzamt das ändert oder mein Steuerberater, aber eigentlich jeden Monat. Das nervt total, aber macht doch Sinn, das öfters zu machen.
Dann sitzt du am Ende des Jahres nicht verzweifelt da und musst jeden einzelnen Beleg abgeben. Und Bargeld?
Bargeld habe ich ziemlich viel, weil man zurzeit ja kein Bargeld ausgibt. Ich habe hier, 180 Euro.
Das ist nicht wenig.
Aber alle wollen ja EC-Karte jetzt im Supermarkt und so weiter. Deswegen wird es auch nicht weniger. Ich habe aber tatsächlich einige Münzen, bestimmt 12 Euro, weil fürs Essen bestellen.
Damit du
Tipp geben kann. Und ich weiß immer nicht, wie viel man da gibt. Also bei Lieferservice, weil man gibt da ja nicht 10%. Also man kann ja nicht so rechnen, weil es ja kein Service ist. Und derjenige, der das liefert, hat ja auch meistens nichts mit dem Restaurant zu tun, deswegen weiß ich eben nicht, was ich gebe. Ich gebe immer so 2-3 Euro, ist das korrekt? Ist das gut?
Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das ist ganz gut, dass du überhaupt was gibst, weil ich glaube, ganz viele, die bei so Lieferando arbeiten und so, die kriegen meistens gar nichts, weil viele davon ausgehen, Mensch, die kriegen ja eh schon hier den Tipp oder was auch immer vom Restaurant. Ich glaube, denen geht es nicht so gut, auch mal ein interessantes Thema zu besprechen. Aber jetzt wollen wir mit dir erstmal über dich und deine Arbeit reden und bevor wir das tun, gibt es erstmal die Info über dich in einer Minute.
Oliver Kienle wird 1982 in der unterfränkischen Kleinstadt Dettelbach geboren und wächst in einem wohlhabenden Haushalt auf. Er hat als Kind so viele Spielzeuge, dass es ihm vor seinen Freunden peinlich ist und versteckt sie bei Besuch im Keller. Bis das Unternehmen des Vaters pleite geht und er als Heranwachsender auch Armut kennenlernt. Schon früh beginnt er damit, Geschichten zu erzählen. Erst als Comic, später dann dreht er Filme mit seinen Schulfreunden, schneidet sie, komponiert sogar die Musik. Als er mit 22 Jahren anfängt, an der Filmakademie in Baden-Württemberg zu studieren, hat er bereits 12 Kurzfilme und 2 Langfilme gedreht. Sein Abschlussfilm Bis aufs Blut, Brüder auf Bewährung, kommt in die Kinos und gewinnt etliche Preise. Oliver Kienle ist schon jetzt ein gefragter Regisseur und Drehbuchautor. International bekannt wird er 2018 mit der ZDF und Arte-Serie Bad Banks über die Frankfurter Finanzwelt. Auch sie gewinnt viele wichtige Preise. Anfang 2020 erscheint dann sein Film Easy und Ossi, und zwar auf Netflix, und ist damit so etwas wie der erste deutsche Netflix-Film. Was für eine Art Erfolg er sich für sein nächstes Projekt ausgedacht hat, ist noch nicht bekannt.
Oliver, wir haben gerade gehört, dass du als Kind Spielzeug versteckt hast, weil es dir unangenehm war, dass du viel mehr hattest als andere Kinder. Wie fanden das deine Eltern?
Die haben das nicht mitbekommen. Also ich glaube, wenn sie meine Eltern mitbekommen hätten, dann wären sie so ein bisschen stolz gewesen. Obwohl, also meine Mutter wäre stolz gewesen, mein Vater wäre irritiert gewesen, weil mein Vater jemand war, der gar nichts hatte und deswegen uns Kinder gerne beschenkt hat. Mein Vater war der hat unfassbar gut Geschenke machen können. Der hat es immer auf den Punkt getroffen und der hat auch tatsächlich, was ja total schwierig ist für Eltern, wirklich zu wissen, was die Kinder wollen. Der hat das wirklich gekonnt. Meine Mutter konnte das überhaupt nicht. Die hat fürchterlich geschenkt. Aber die war auch immer so, ach komm, geht doch um die Sache. Geht doch nicht darum, was man wirklich da in die Hände bekommt. Deswegen glaube ich, wäre meine Mutter stolz gewesen, dass sie gesehen hätte, ne? Materielle Dinge verschwinden im Keller, wenn die Freunde kommen, ja.
Aber was hattet ihr denn so viel mehr als andere? Habt ihr in einem Viertel gewohnt, wo das so krasse soziale Unterschiede gab?
Nee, das in der Kindheit hatten wir ziemlich viel Geld, weil mein Vater, das hatte zwei Gründe. Einerseits, mein Vater war so ein bisschen sehr auf Anerkennung und Erfolg aus. Mein Vater hatte so, glaube ich, einen klassischen Vaterkomplex und war sehr ehrgeizig, ein sehr ehrgeiziger Geschäftsmann. Und zweitens hatte mein Vater früh, also als ich noch ein kleines Kind war, gewusst, dass seine Nieren nicht mehr lange funktionieren, also dass er irgendwann dialysieren muss, und deswegen hat er sich schon ein zweites Standbein aufgebaut, weil er wusste, irgendwann kann er die Arbeit nicht mehr so machen. Und da hat er zwei Hotels gebaut und die liefen dann auch noch gut. Das heißt, in der Zeit, wo es bei uns wirklich gut ging, hat mein Vater verdient, gutes Geld verdient, und zusätzlich hatten wir noch Hotels. Die Kehrseite davon war, dass mein Vater später tatsächlich nicht mehr arbeiten konnte, aber dass es auch mit den Hotels irgendwann im Bach runterging. Und deswegen habe ich das Glück, dass ich quasi beides erlebt habe. Einerseits in der Kindheit so ein bisschen Überschuss zu haben, also viel Geld zu haben und demnach auch zu viel Spielzeug zu haben. Und später aber in der Jugend, also Teenager in der Jugend, dann auch gesehen, also erlebt habe, wie es ist, dann plötzlich gar nichts mehr zu haben. Und dann plötzlich hat man keinen Bausparvertrag mehr und so. Also, und dann waren wir wirklich, mussten wir auch umziehen und so weiter, und hatten dann wirklich gar kein Geld mehr. Und dann war ich auch einer von denen, die mit dem Bus nicht fahren, weil er 1 Euro kostet und sowas. Und ich bin aber sehr dankbar für diese Erfahrung, also wirklich zu viel zu haben und dann auch zu wenig zu haben. Und ich finde auch irgendwie noch in der richtigen Zeit das gelernt zu haben. Ich glaube, wenn man irgendwie als Kind zu viel hat und dann erst mit 25 mit Geld, also lernen muss, mit Geld umzugehen, dann ist es ein bisschen schwierig, weil man verwöhnt ist. Aber bei mir war es schon mit 13, 14, dass ich das erlebt habe. Und ich bin dankbar dafür, weil ich glaube, dass ein Grund dafür ist, dass ich heute gut mit Geld umgehen kann.
Jetzt finde ich es ja ganz interessant, dass du nach diesem Verlust der finanziellen Sicherheit dich in einen sehr risikobehafteten Job, nämlich dem des Künstlers, des Drehbuchautors, des Regisseurs begeben hast. Hattest du da keine Angst, Sorge?
Ja, komischerweise nicht. Ich habe da ein bisschen unrationales Verhältnis zu solchen Dingen, weil ich, das kann man jetzt positiv oder negativ formulieren, aber ich will es mal positiv formulieren. Ich hatte immer eine Zuversicht, dass das irgendwie funktionieren wird, was ich da tue. Das heißt, ich habe wirklich sehr früh schon in der Grundschule angefangen, Comics zu malen, und das war mein Einstieg ins Geschichtenerzählen. Ich habe immer Geschichten erzählt. Ich habe Comics gemalt, dann habe ich Musik gemacht, dann habe ich angefangen zu fotografieren, irgendwann angefangen, Bücher zu schreiben. Ich habe bis zu meinem 18. Lebensjahr 9 Romane geschrieben. Die waren wahrscheinlich alle scheiße, aber ich habe immer einen hohen, großen Output gehabt. Ich wollte immer Geschichten erzählen, immer Geschichten erzählen. Das ist das Einzige, was ich machen wollte. Habe mit 19 angefangen, Kurzfilme zu drehen, weil es halt Ende der 90er dann die ersten Digitalkameras kamen, mit denen man relativ einfach auf dem Computer dann Filme schneiden konnte. Ich glaube, und dessen bin ich mir wirklich bewusst, dass diese finanzielle Sicherheit in der frühen Kindheit mir so eine Grundzuversicht mitgegeben haben. Also ich, immer wenn Leute mich fragen, also irgendwie so nach Ratschlägen fragen, wie sie diesen, wenn sie auch diesen Job machen wollen, dann bin ich immer, sage ich immer, macht es zu eurem Plan B, aber sucht euch auch einen Plan A. Weil so wie ich es gemacht habe, hätte es auch genauso gut sehr schief gehen können, und dann würde ich halt heute ohne was dastehen und das wäre auch nicht gut. Aber selber muss ich gestehen, dass ich nicht so vernünftig war. Und das ist was, glaube ich, was man als Privilegierter hat im Gegensatz zu anderen Leuten, und dessen bin ich mir bewusst. Also wenn man aufwächst und einfach als Kind, wenn ich als Kindheit schon dieses Existenzminimum erlebt hätte, was uns später bedroht hat, hätte ich vielleicht diese Zuversicht nicht gehabt, hätte ich nicht so auf mein Talent vertraut und hätte vielleicht deswegen früher angefangen, mir eine finanzielle Sicherheit, also mit einem Plan B, also einem normalen Job, aufzubauen und hätte vielleicht deswegen es, naja, vielleicht meinem Traum nicht so verfolgt. Also Träume zu verfolgen, glaube ich, hat auch was zu tun mit einer naturgegebenen Sicherheit, die man empfindet, aber die kommt natürlich woher? Wenn man diese Sicherheit als Kind nicht empfunden hat, dann ist es sicher schwieriger.
Wie hast du denn deine Filme? Du hast ja Kurzfilme und auch schon zwei Langfilme hier, 12 Kurzfilme und 2 Langfilme gedreht, bevor du 22 warst und noch auf die Uni gegangen bist. Wie hast du das denn dann damals finanziert? Also das bisschen was wird das ja trotzdem gekostet haben.
Nee, ich komme aus Landkreis Kitzingen heißt das. Das ist eine Kleinstadt in der Nähe von Würzburg, also in Unterfranken. Und das ist eine sehr spezielle Gegend, weil dort bis 2006 fast ein Drittel der Einwohner Amerikaner waren. Wir hatten mehrere Army Barracks. Und da trifft so irgendwie, ich sage immer, es trifft unterfränkische Provinz auf White Trash, auf Amerikaner. Und das, also es war eine spezielle Gegend, aber es war eine sehr, sehr tolle, sehr diverse Gegend. Und ich habe meine Filme einfach so gemacht, dass ich alles selber gemacht habe. Also geschnitten, gefilmt, Musik, alles selber gemacht und die Leute, die mitgespielt haben, waren alles Kumpels von mir. Also ich habe jeden rekrutiert, den ich irgendwie gut war und bei jedem auch gedreht. Ich habe irgendwie, wenn ich irgendwie bei jemandem zu Hause war und gedacht habe, boah, der hat eine gute Wohnung, da muss man drin drehen, dann habe ich den halt überredet, das zu machen. Und ich bin noch oft in der Gegend, weil meine Mutter da auch noch wohnt und es ist total schön zu sehen, dass irgendwie jeder zweite gefühlt, den ich da so treffe von früher, hat schon mal in einem Film von mir mitgespielt und so, weil ich einfach so viel gedreht habe und irgendwie da immer versucht habe, die Leute zu begeistern dafür. Und ich glaube, viele haben sich gedacht, boah, der Olli, das ist der, der die komischen Filme macht. Und da waren gute dabei, aber auch total bescheuerte oder auch total so wannabe künstlerisch wertvoll Produkte, mit denen die überhaupt nichts anfangen konnten. Und ich glaube aber, für viele ist es schön zu sehen, dass tatsächlich dieser Quatsch, den ich gemacht habe da damals, dass das zu was geführt hat. Aber ich habe nie Geld wirklich ausgeben müssen, außer vielleicht mal ein paar Euro für Essen oder sowas.
Das ist ganz gut. Jetzt können viele Leute sagen, sie waren schon mal in einem Film von dir. Das ist doch eigentlich ganz praktisch, ne? Die mir sonst nicht mehr gespielt haben, können sagen, ich war schon mal im Film von Oliver Kienle dabei.
Ja, das stimmt. Da können sie sich auf IMDb oder so in die Vita schreiben. Ja, das ist vielleicht ganz cool.
Was für ein Verhältnis hast du denn heute zu Geld? Wofür gibst du denn gerne viel Geld aus?
Also ich esse total gern. Also das hat sich auch geändert in den letzten 5 bis 10 Jahren. Jo, man wird ja auch älter und merkt, dass es wirklich sehr unterschiedliche Essenskulturen und ich gehe unheimlich gerne essen. Und es ist so ein bisschen komisch, weil schon seit der Kindheit immer, das ist jetzt was ganz Komisches, ich hab immer Mitleid gehabt mit Objekten. Eine frühe Kindheitserinnerung ist, dass mein Bruder sich für Fasching als Kind wollte Punker sein und hat sich da so ein Schaum für die Haare gekauft, der die Haare grün färbt. Und dieses Produkt war totale Scheiße und hat nicht gut funktioniert. Also dieser Schaum hat nicht richtig die Haare grün gemacht und hat meinem Bruder irgendwie aus Wut geheult und das Ding in die Ecke gehauen, diese Dose, und hat sich aufgeregt und meine Mutter hat gemeint, ja mach doch nichts, dann schmeißen wir es halt weg und kaufen was Neues. Und ich als Kind habe das beobachtet, ich war der jüngere Bruder und ich hatte unfassbar Mitleid mit dieser Dose. Das kann doch nicht sein. Die wurde mit Liebe hergestellt, so ungefähr. Ne? Und jetzt ist sie da. Ich hatte Mitleid mit der Dose. Ich hatte wirklich Mitleid mit der Dose. Und ich habe das heute noch zum Beispiel, wenn ich die Wohnung ausmiste und einen alten CD-Player wegschmeißen muss oder sowas. Ich glaube, das kommt von meiner Mutter irgendwie so. Ich hasse diese Verschwendung. Und ich habe da irgendwie ein Problem immer mit. Ich hatte auch ewig lang meinen BlackBerry und wollte das nicht hergeben, weil ich dachte, was passiert denn damit? Das ist doch ein Meisterwerk, dieses Produkt, das kann man doch einfach wegschmeißen jetzt. Und wo landet das dann so? Also so ein bisschen ein Nachhaltigkeitsding, aber auch irgendwie so ein seltsames, vielleicht wahrscheinlich sehr gesundes Problem mit Verschwendung. Und deswegen tue ich mir schwer, immer Sachen zu kaufen, wo ich weiß, die landen eh nur auf dem Müll. Und deswegen gebe ich mein Geld eher für Dinge aus, die mir ein Gefühl von, ja, also zum Beispiel, dass ich, wie gesagt, im Studium hatte ich wirklich so, dass ich immer den Bus nicht genommen habe, weil der 1 Euro gekostet hat. Also ich hatte wirklich kein Geld und dann habe ich aber kein BAföG bekommen und so weiter und habe da immer jobben müssen, um Geld zu verdienen. Und jetzt habe ich Geld und leiste mir dann eher gerne Taxi zum Beispiel oder irgendwie sowas, also so Luxusdinge, einfach, keine Ahnung, weil ich es mir jetzt leisten kann, nicht nur Bus zu fahren, sondern sogar Taxi zu fahren und dass ich es mir leisten kann, gut essen zu gehen. Und wenn ich zum Beispiel PlayStation, ich spiele gerne. Das ist eine gute Ablenkung für mich und dann lade ich aber die Spiele lieber runter, auch wenn es teilweise dann mit meiner Internetverbindung in Würzburg 13 Stunden dauert, so ein Spiel runterzuladen und ich habe einen Laden nebendran, ich könnte mir einfach das Spiel kaufen, aber ich lade es lieber runter, weil dann muss ich nicht dieses Produkt kaufen, was dann wieder weggeschmissen wird.
Hast du, also in deinem Beruf jetzt, du hast ja schon ganz viele Angebote, mit dem Erfolg kommen ja auch ganz viele Angebote, unter anderem Tatort-Drehbücher habe ich gelesen, hast du schon ganz viele abgelehnt. Hat dich das nicht auch ein bisschen, verletzt? Ich hatte jetzt auch nicht ein bisschen dich unsicher gemacht, denn da geht auch bestimmt ganz schön viel Geld mit weg, oder? Wenn du sagst, nee, mache ich nicht, das Projekt auch nicht und das auch.
Ja, ich habe ich hab da ein sehr, wie sich herausgestellt hat, also das kann ich jetzt im Nachhinein sagen, das wusste ich damals noch nicht, eine gute Einstellung dazu, die sich jetzt für mich auszahlt und aber jahrelang problematisch war, weil ich 2009 meinen ersten Langfilm gedreht habe. Also ich hatte das Glück, dass ich als Diplomfilm an der Filmakademie, wo ich studiert habe, direkt einen Langfilm machen konnte. Der hieß Bis aufs Blut und kam 2010 in die Kinos und ich habe irgendwie alle Nachwuchspreise gewonnen und auch da wirklich einen Achtungserfolg gehabt mit dem Film und der ging so ein bisschen durch die Decke im Film, in der Filmbranche und danach dachte ich, könnte machen, was ich will. Und ich habe auch schon immer gemacht, was ich wollte, ne? Also bei mir ist es nicht so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte irgendwie Filmemacher werden, weil ich irgendwie den Job cool finde und weil ich irgendwie so, keine Ahnung, Quentin Tarantino cool finde und irgendwie auch so ein Regie-Popstar sein will oder irgend solche Beweggründe. Bei mir war es immer das Geschichten erzählen. Das mache ich wirklich seit der Kindheit und ich habe auch nie aufgehört, das zu tun in verschiedenen, naja, vielleicht Medien, aber ich wollte immer Geschichten erzählen und ich wollte immer meine Geschichten erzählen und die so erzählen, wie ich es für richtig halte. Und nachdem ich Bis aufs Blut gemacht habe, der ja so erfolgreich war, wo ich ja tatsächlich den Film so gemacht habe, wie ich wollte, weil die Filmakademie, also das Student, als Student ich diese Freiheit hatte, dachte ich, so geht das jetzt weiter. Also, ne, jetzt mache ich gleich den nächsten Film, den ich genauso mache wie und irgendjemand gibt mir da 5 Millionen, damit ich das drehen kann. Und so war es natürlich nicht. Also direkt nach dem Erfolg kamen viele Produzenten auf mich zu und wollten entweder eine Romantic Comedy machen oder halt was klassischerweise im Fernsehen funktioniert, wo ich gar nichts dagegen habe. Also ich meine, ich habe jetzt mit dem ersten Netflix-Film Easy und Ossi genau sowas gemacht, nämlich eine Romantic Comedy. Ich mag das, aber es muss irgendwie aus mir herauskommen. Also ich muss den richtigen Stoff haben, den ich da machen kann. Und ich habe da erstmal ein paar Jahre wirklich zu kämpfen gehabt, weil ich die Projekte, die ich gerne gemacht hätte, nicht finanziert bekommen habe. Und mit den Projekten, die mir angeboten wurden, gehadert habe, weil die Tatorte habe ich nicht abgelehnt, weil ich irgendwas gegen Tatort habe, sondern weil ich nicht verstanden habe, warum ich das jetzt machen soll und nicht jeder andere Regisseur in Deutschland. Also ich habe das einfach nicht so wirklich verstanden. Ich habe ja dann einen Tatort gedreht, weil bei dem bei einem hat es dann tatsächlich Sinn gemacht, fand ich, und das habe ich auch gern gemacht, aber natürlich habe ich auch gemerkt, ja, dass es 4 Jahre her ist, dass ich einen Film gedreht habe und so langsam die Leute denken, na, der ist vielleicht doch nicht so ein begabter Regisseur, wenn der irgendwie jahrelang nicht dreht. Und ich habe das nicht bereut, das zu machen. Aber danach dachte ich, das muss doch jetzt irgendwie möglich sein, meine Sachen zu machen. Und ich meine, das beste Beispiel dafür, dass es sich für mich gelohnt hat, diesen Weg zu gehen, ist Bad Banks, weil ich im März 2014 hat mich die Produzentin Lisa Blumenberg angerufen und hat mich eben gefragt, ob ich Lust habe, eine Serie über Investmentbanking zu machen. Und ich habe das Projekt angefangen, obwohl ich da eigentlich so gut wie pleite war. Und Bad Banks war so ungefähr das Unvernünftigste, was ich hatte machen können, weil ich hätte ja einfach auch einen Tatort drehen können oder irgendwas, was auch sicher gemacht wird und was auch sicher mir Geld bringt. Aber ich war wirklich, also sowohl 2014 als auch 2015, mal so gut wie pleite, weil ich so idealistisch war und gedacht habe, ich muss jetzt dieses Bad Banks-Ding machen, weil irgendwas hat das mit mir gemacht, das habe ich gemerkt. Das habe ich auch gar nicht verstanden erstmal, weil ich überhaupt nichts mit Bankern am Hut habe und genau dieselben Vorurteile gegen Banker und die Finanzindustrie hatte wie die meisten anderen vorher. Aber irgendwas hat das mit mir gemacht und ich habe gemerkt, okay, das kommt jetzt von mir, das kommt aus mir heraus und das macht was mit mir und ich habe diese ganzen Figuren vor Augen und ich will das jetzt unbedingt machen. Dass das dann so erfolgreich wird, hat niemand vorhersehen können. Und ehrlich gesagt, damals, als ich das angefangen habe, hat die kleine Stimme der Vernunft im Hintergrund immer gesagt, das wird doch niemals gemacht. Das ist doch genau das, was nicht gemacht wird in Deutschland. Warum sollte das denn jetzt gemacht werden? Also deswegen sage ich das. Ich habe da ein unvernünftig vernünftiges Verhältnis dazu und bin froh, dass ich belohnt wurde dafür, diesen Weg zu gehen, auch wenn es mich in zwei Phasen meines Lebens halt fast pleite gemacht hat.
Wie wirkt sich finanzielle Not oder eine finanzielle Notsituation dann auf deine Kreativität aus, wenn du sagst, damals, als du angefangen hast, Bad Banks zu schreiben, warst du eigentlich finanziell ganz schön am Ende? Ist das eher förderlich, weil es dich anpeitscht oder glaubst du wärst besser gewesen, wenn du, 100.000 Euro im Hintergrund gehabt hättest?
Nee, ich glaube, ich kann das aus irgendeinem Grund ausblenden, solange es nicht richtig wehtut. Also ich schätze mal irgendwie, zu dem Zeitpunkt hätte ich noch ein halbes Jahr weiter versucht, mein anderes eigenes Ding zu machen, zum Beispiel, ohne dass es gemacht wird. Also wenn ich es dann irgendwann wirklich gespürt hätte, ne? Also dass man dann wirklich einfach ins Minus kommt und sich normale Dinge nicht mehr leisten kann. Ich glaube, dann hätte es schon irgendwann Klick gemacht bei mir. Aber solange ich diese Grundsicherheit habe, die ja zum Glück wir in Deutschland relativ, also jetzt vorsichtig ausgedrückt, relativ leicht haben kann, solange ich die habe, ist es egal, ob ich wenig Geld habe oder viel Geld habe.
Jetzt hast du da als die Existenz als Drehbuchautor auf der anderen Seite ein enormes Budget für Bad Banks bekommen, was im internationalen Vergleich überhaupt gar kein enormes Budget ist. Wie geht's dir damit, dass du doch irgendwo eine Begrenzung hast, dass man nur bestimmte Anzahl von Folgen, ich glaube, ihr habt von Anfang an wegen dem Budget auch gleich gesagt, ihr könnt nur 6 oder 8 Folgen drehen in der ersten Staffel, ne? Hättest du gern mehr Geld gehabt dann allgemein dafür oder spielt das für dich in dem Prozess dann auch gar keine Rolle? Fühlst du dich also nicht begrenzt dadurch?
Also bei der ersten Staffel hat Christian Schwocho die Regie gemacht, mit dem ich mich natürlich über diese Dinge ausgetauscht habe, aber wo ich auch so ein bisschen froh war, diese finanzielle Verantwortung weniger zu erleben als er als Regisseur, weil ich kenne es ja, ich bin manchmal Regisseur, manchmal Autor, manchmal beides, aber ich kenne so alle Seiten. Aber da war ich ganz froh, dass ich das auch ein bisschen von mir weghalten konnte und einfach geschrieben habe, wie ich wollte und wie ich finde, dass es sein muss. Das ging dann so ein bisschen nach hinten los, ne? Also zum Verständnis, also weil ich als Autor erfinde ja irgendwelche Dinge und am schönsten ist es so zu schreiben, dass einem egal sein kann, ob man das später finanzieren kann. Aber das geht halt nicht, weil es ist immer die Frage, das, was du ins Drehbuch schreibst, kann man oft einfach nicht finanzieren und man muss andere Lösungen finden. Und da habe ich eine Weile einfach gesagt, so, wir machen jetzt High Quality und ich schreibe da alles rein, was wirklich gut ist für die und richtig ist für die Serie und ich lasse mich da nicht bremsen aufgrund von finanziellen Grenzen. So, und das ist dann so ein bisschen nach hinten losgegangen, weil auch andere, glaube ich, in der Produktion so ein bisschen so optimistisch waren und wir dann 5 Wochen vor Dreh, glaube ich, 5, 6 Wochen, also wenige Wochen vor Dreh, in der aktuellen Kalkulation eine Million over budget waren. Hm. Und da kam das halt dann zurück. Da habe ich diesen Backlash bekommen und dann musste ich mich hinsetzen und da habe ich in einer Nacht 45 Szenen gestrichen in der kompletten Staffel, was verdammt hart ist, weil das geht nicht so einfach. Also jede einzelne Szene, die man aus einer Serie streicht, wenn es gut geschrieben ist, dann hat die einen ganz klaren Zweck, diese Szene. Man kann nicht einfach Szenen streichen. Das hat unheimlich viele Auswirkungen auf den Rest der Story, den man dann wieder neu irgendwie zusammenbauen muss und so weiter. Und das habe ich dann bei der zweiten Staffel ernster genommen, aber da war ich auch mehr in die Produktion involviert und so und habe mir das auch rausgenommen, weil ich eben nicht wollte, dass ich die ganze Zeit eigentlich an der Baustelle sitze, weil es ist einfach nicht so gewesen, dass ich die Drehbücher fertig hatte und dann haben die das dann gedreht und dann beim Schnitt habe ich wieder mitgeredet, sondern ich war die ganze Zeit bei der Vorproduktion involviert und auch während des Drehs, weil ich habe jeden Tag die Muster geguckt und musste dann reagieren und das hatte auch mit Geld zu tun. Also weil die Produktion natürlich die ganze Zeit Lösungen finden musste, dieses relativ geringe Budget so teuer aussehen zu lassen, wie es jetzt bei Bad Banks gelungen ist. Und da muss ich ständig reagieren, weil die einzige wirkliche Möglichkeit, Geld zu sparen, ohne den Qualitätsverlust zu haben, liegt im Drehbuch. Mhm. Also das ist immer Drehbucharbeit. Und genau, und das habe ich bei der zweiten Staffel ein bisschen, da habe ich viel gelernt und konnte das ein bisschen besser, ein bisschen besser nivellieren, wie man das so hinbekommt.
Wünschst du dir da amerikanische Verhältnisse? Würdest du es als nächstes gerne tun, mit meiner Vorstellung nach Unsummen zu arbeiten oder ist das eh alles nur Fantasie, die ich hier hinlege?
Naja, das ist schon, das wäre schon schön. Natürlich weiß man, dass die auch, dass es auch einen Grund hat, warum das da so teuer ist alles, weil bei denen auch alles viel teurer ist. Und dass man letztendlich gar nicht so viel so anders dreht. Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht mehr, was es war, aber bei einer Serie wie Breaking Bad, wie wenig Drehtage die für eine Folge hatten. Das ist teilweise weniger als das, was wir haben in Deutschland. Ein Unterschied ist die Manpower, also dass du einfach ein größeres Team hast. Und das finde ich, das ist eher was ich wirklich auch konkret spüre in der Arbeit. Weil du schreibst ein Drehbuch, dann wird eine Kalkulation gemacht, dann wird ein Drehplan gesteckt und so weiter. Und dann siehst du ungefähr, was du leisten musst, um das zu schaffen. Und worunter ich eher leide, ist, dass man dann den Drehplan hat und dann an bestimmten Positionen gespart wird. Es ist einfach das weiß man erst, wenn man die Erfahrung gemacht hat, was halt ein Assistent mehr hier oder da zum Beispiel ausmacht oder noch jemand in einer bestimmten Position und so weiter. Also, ich glaube, das ist was in Amerika einfach besser läuft. Dass man viel mehr Leute hat, die in der Produktion beteiligt sind, aber auch in der Drehbucharbeit. Also das ist ja sowieso der krasseste Unterschied, den es gibt, wenn man mal so sich anschaut, wie bei einer amerikanischen Serie, was ist da, Stockwerke, ich übertreibe jetzt, aber auch nur so ein bisschen, Stockwerke voller Autoren, Rechercheleute, Staffwriter, Assistwriter und so weiter. Also riesige Horden an Menschen, die an den Drehbüchern beteiligt sind. Und das, was ich dann jetzt gelernt habe, allein alles zu schaffen, da haben die irgendwie, 10, 20 Menschen, die das machen. Also Manpower ist, glaube ich, das, was den großen Unterschied ausmacht.
Jetzt zu Bad Banks mal inhaltlich. Ich habe gelesen, dass ganz viele echte Investmentbanker zu dir gekommen sind oder Investmentbankerinnen und gesagt haben, die Serie hätte ihnen sehr, sehr gut gefallen, aber in Wirklichkeit würde es viel härter zugehen. Stimmt das? Das würde mich extrem schockieren, deswegen muss ich kurz nachfragen.
Naja, ist es, glaube ich, eine Frage, ob man mehr das Verhalten der Banker beurteilt. Also so wie die Banker dargestellt sind, so expressiv, wie sie auch in unserer Serie dargestellt werden, ob man das jetzt für richtig befindet, ob jetzt Investmentbanker wirklich so sind, oder ob man sich letztendlich überlegt, was die da in dieser Serie alles gemacht haben und ob das jetzt irgendwie schlimm ist. Und da muss ich sagen, nee, rein theoretisch betrachtet machen die nur so ein bisschen Bilanzmanipulation. Und das ist gang und gäbe. Also Bilanzmanipulation ist natürlich hochkriminell, aber auch irgendwie so, was alle Unternehmen irgendwie machen. Also jeder versucht, dass seine Bilanz schön dasteht. Das heißt, das, was wir letztendlich die Banker machen lassen in der Serie, ist ja auch nicht so schlimm. Also natürlich ist es schlimm, aber es ist auch irgendwie so, dass man sagt, das ist noch nichts Hochkriminelles. Und also wie man es zum Beispiel bei den ganzen Cum-Ex-Geschichten hatte oder was man alles in den Panama Papers gefunden hat. Und deswegen verstehe ich, dass viele Banker zu mir sagen, ist ja süß, was ihr da erzählt, ne? Aber ich habe viel krassere Sachen mitbekommen. So.
Jetzt hast du gerade schon so viele Fachwörter verwandt. Da hast du dich richtig einarbeiten müssen, oder? Weil so wie du deinen Bezug zum Geld erzählst, glaube ich nicht, dass du vor Bad Banks schon ein hohes Fachwissen an Investmentbanking im Kopf hattest.
Ja, das ist richtig. Und das war auch tatsächlich anstrengend für mich, weil ich wirklich nicht gut im Rechnen bin. Also zumindest nicht in dem, zum Beispiel, bis ich verstanden habe, wie ein Derivat funktioniert, hat ziemlich lang gedauert, weil ich habe den Background ja nicht. Das war die Seite der Recherche, die wirklich anstrengend für mich war. Also diese ganze Structured Finance zu verstehen, diese ganzen Prozesse zu verstehen und das komplette, die Hierarchie zu verstehen, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Das war anstrengend und hat mich auch einiges an Kraft gekostet. Aber natürlich musst du es machen, weil du musst ja verstehen, worüber diese Menschen da reden. Zum Glück gab es aber daneben noch die sehr angenehme und sehr inspirierende Recherche, nämlich die mehr so die sinnliche Recherche. Also mit ganz vielen Leuten zu reden, Menschen zu beobachten, über Menschen zu lesen und so ein Gefühl für die Menschen zu bekommen. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich da irgendwie andocke. Und das war für mich auch ein Rätsel, weil ich, keine Ahnung, wie gesagt, ich hatte dieselben Vorurteile über Banker, ich mochte die nicht so. Und ich habe relativ schnell festgestellt, dass es daran liegt, dass die Banker einfach ein sehr, sehr dankbares Feindbild sind. Die repräsentieren alles, was irgendwie verwerflich ist. Und noch schlimmer, sie sehen dabei echt gut aus. Also das kann ja wohl nicht sein. Also alle hassen Banker aus nachvollziehbaren Gründen. Aber ich habe dann gemerkt, irgendwie, das sind Workaholics, die sind süchtig nach ihrem Beruf. Ich mache eine Serie nicht über Banker, sondern über Süchtige. Warum sind die süchtig? Wofür wird der Beruf da zum Ersatz? Ich habe mich sehr viel mit dem Thema Selbstwert beschäftigt und habe da einfach gemerkt, da kann ich mich plötzlich total identifizieren mit. Auch wenn die halt was ganz anderes machen. Ich mache Geschichten und schreibe Drehbücher und mache Filme und bin da irgendwie süchtig nach. Und die haben halt den blöderen Job, aber sind genauso süchtig nach ihrem Beruf wie ich. Und da habe ich gemerkt, dass ich andocken kann, dass ich mich mit identifizieren kann. Und da hat mich sehr interessiert, was treibt die Menschen? Und auch festgestellt, dass es in dem Beruf des Bankers genauso viele unterschiedliche Gründe für diese Berufssucht gibt, wie es für meine Branche gibt. Also ich habe dann selber überlegt, die Leute zum Beispiel, mit denen ich studiert habe, wie man irgendwie beobachtet, dass jeder einen komplett anderen inneren Antrieb dafür hat, was er macht. Ganz unterschiedliche Gründe, warum jemand denselben Beruf macht. Und genauso ist es bei Banker. Also natürlich geht es nicht um Geld und Gier und Geiz und solche Sachen, sondern um tiefer liegende Dinge. Und das fand ich interessant, wie sich das auf die verschiedensten Berufe anwenden lässt. Und ich glaube, das war auch der Grund, warum mich das so fasziniert hat. Ja.
Ich fand das auch ganz spannend, das hat mich nachdenken lassen, dass wenn du etwas machst, aus welchem Antrieb immer, hast du einen Film am Ende, andere haben ein Auto am Ende, irgendwo gibt es immer ein Produkt. Und es gab eine Stelle in der ersten Staffel, wo jemand sagte, naja, ich verdiene unfassbar viel Geld, aber ich weiß bis heute noch nicht, wie das, wenn das Geld aus dem Bankautomaten rauskommt, woher es kommt. Und das, ich musste wirklich lachen, ja. Aber glaubst du, dass das auch ein systemimmanentes Problem im Bank, im Finanzwesen ist, dass es eigentlich nur um Luft geht und um Kontostände, die man so, man hat ja keinen Geldspeicher und keine Goldmünzen, dass das auch viel mit den Menschen macht?
Ja, ich glaube schon. Also zumindest glaube ich, kann man sagen, dass in der Finanzbranche das, was ich am Ende bekommen, noch viel abstrakter ist als das, was du beschreibst mit einem Auto oder mit einem Film. Mit einem Film zum Beispiel ist auch, finde ich, was irgendwie relativ abstraktes. Aber man hat so diese menschlichen Reaktionen. Man schwimmt quasi, ich fand es sehr beeindruckend jetzt mit Easy und Ossi, dass ich den ganzen Tag aus der ganzen Welt Nachrichten bekommen habe von Menschen, die den Film lieben und die man damit glücklich gemacht hat. Das ist ein tolles Gefühl und da kriegt man viel zurück. Ich glaube, und das hat mich auch fasziniert an der Finanzbranche, dass es da wirklich am Ende nur um Zahlen geht. Und dass es, glaube ich, schon so ist, dass man schneller süchtiger nach etwas wird, wenn es einfach so abstrakt bleibt und wenn man es jeden Tag neu bewerten muss. Ich habe immer das Bild gehabt und immer auch beschrieben, dass jeder von uns mit so einer Null auf der Stirn auf die Welt kommt und jeder von uns will irgendwie diese Zahl erhöhen. Nun ist es so, wenn es an ein Produkt wie ein Auto gebunden ist, wird man, glaube ich, ruhiger. Aber wenn man jeden Tag diese Zahl auf der Stirn um 1 Million erhöhen kann und alle anderen sieht, die auch da so 1 Million draufhauen, ja, dann befeuert das die Sucht auf eine andere Weise. Also wenn man sagt irgendwie, ich bin süchtig nach meinem Beruf und ein Banker ist süchtig nach seinem Beruf, dann würde ich sagen, bei mir ist das halt eher, keine Ahnung, Speed. Und bei ihm ist es Heroin. Mhm. So. Also sein Beruf ist suchtmachender als meiner. Also es ist einfach die härtere Droge, weil es so verdammt abstrakt ist. Mensch, wir reden ja hier, werden ja richtig philosophisch.
Ja, gut so.
Aber klar, das sind ja die Sachen, also mit die ich wirklich mich auch gefragt habe. So. Also das ist eine total richtige Frage.
Du hast gerade schon von Easy und Ossi erzählt, du bist der erste deutsche Regisseur, ich kann es nicht mehr aussprechen, der erste deutsche Regisseur, der einen Netflix-Film gemacht hat. Warum bist du der Erste?
Einfach nur, weil ich da ein gutes Timing hatte. Also ich habe in der Pause von Bad Banks 1:2, allerdings war die Pause nur wenige, also keine Ahnung, 2-3 Monate lang. Ich habe eigentlich kontinuierlich durchgearbeitet, also schon bei Ende des Drehs der ersten Staffel schon an dem Konzept zur zweiten Staffel gearbeitet, also eigentlich komplett durchgearbeitet. Und die einzige so ein bisschen kreative Parallelarbeit, die ich hatte, war eben Easy und Ossi, der als klassischer Kinofilm geplant war. Und es war einfach so, dass wir, also in Deutschland, um einen Kinofilm finanziert zu bekommen, braucht man meistens 1 bis 2 Fernsehsender, 4 bis 5 Förderungen und natürlich Produktionsfirma und Verleih. Also unheimlich viele Töpfe, die man kriegen muss und viele Menschen, die man überzeugen muss. Und das ist leider nicht nur anstrengend, sondern auch so ein bisschen das viele Köche verderben den Brei-Prinzip. Und das war so anstrengend schon, dieses erste Dreivierteljahr beim Versuchen der Finanzierung, dass ich den Impuls hatte, zum Produzenten zu sagen, lass uns das mal mit Netflix probieren. Einfach mal, was die sagen, weil Netflix war da schon 1 bis 2 Jahre mit mir in Kontakt und die wollten die ganze Zeit eine Serie mit mir machen, schon seit meinem Film Die Vierhändige, das war ein Psychothriller, den ich vorher gemacht hatte, vor Bad Banks, den hatten sie gesehen und wollten dann direkt eine Serie machen. Dann hatte ich aber Bad Banks und dann hatte ich Bad Banks 2 und so. Aber wir waren die ganze Zeit schon in Kontakt und dann habe ich gehört, Netflix will auch Filme machen und deswegen habe ich zum Produzenten gesagt, lass uns das doch zumindest mal gucken, wie die reagieren. Und dann war das so ein bisschen ziemlich ideal. Wir haben am Freitag das Drehbuch geschickt und am Montag kam die Zusage, dass sie es machen wollten.
Typisch
und
undeutsch.
Eine Woche später, total undeutsch, ja. Also wie gesagt, beim Kinofilm hätten wir 1 bis 2 Jahre gebraucht und diese ganzen Töpfe kriegen müssen, um den Film finanziert zu bekommen. Und bei Netflix hatten wir das innerhalb von 1 Woche finanziert, den kompletten Film. Und so haben wir dann auch sehr schnell anfangen können, das zu drehen. Und so kam es, dass ich ja dann auch der, ja, sehr schnell mit dem Film einfach, also sehr schnell gedreht, sehr schnell fertiggestellt und dadurch dann der, ja, der Erste sein konnte.
Hattest du deine Skepsis Netflix gegenüber? Es galt ja lange Zeit so vom Geschmack her als eher uncool für Netflix zu arbeiten. Jetzt nächstes Jahr werden ja Filme auch von Streaming-Diensten ob der Corona-Krise sogar bei den Oscars stattfinden. Also hattest du da ein bisschen Sorge, dass du da Kredibilität in deinem Job verlierst?
Also ich war schon definitiv skeptisch, weil ich das einfach immer bin und weil das natürlich auch was anderes ist. Also alle meine Kontaktpersonen am Anfang mit Netflix waren Amerikaner, ne? Also da weiß man ja auch noch nicht, wie kann ich das einschätzen. Die haben auch eine andere Art, die haben so ein bisschen, also so dieses typisch amerikanisch, sehr optimistisch, sehr freundlich, aber halt auch ein bisschen maskiert. Also man weiß nicht so recht, wo bin ich, woran bin ich denn da? Gut, bei Izzy und Ossi dann unser Netflix-Vertrauter war dann ein Deutscher. Aber egal, also ich war natürlich so ein bisschen skeptisch und ich war auch skeptisch, ob ich das gut finde, dass der dann nicht im Kino sein wird. Weil ich bin natürlich mit Kino aufgewachsen, habe meine ganzen Magic Moments mit Filmen im Kino erlebt und dann will man auch immer irgendwie Kino. Ja, und das, wenn das dann funktioniert, wie es im Fall von Izzy und Ossi war, also der war weltweit extrem erfolgreich und das ist einfach ein tolles Gefühl und dann hilft das auch darüber hinweg, dass man halt nicht außer einer sehr geilen Premiere, die wir hatten, den Film im Publikum mit Leuten teilen kann. Aber wenn man, naja, den ganzen Tag Nachrichten aus Brasilien und, keine Ahnung, Saudi-Arabien, Portugal, Spanien, Holland, was weiß ich, aus allen Teilen der Welt bekommt, dann ist das auch was wert.
Ich hatte da noch einen ganz interessanten Aspekt gelesen und zwar im Vergleich jetzt Netflix oder Streamingdienst und öffentlich-rechtlich. Jan Böhmermann und Olli Schulz, die sind ja mit Fest und Flauschig auch zu Spotify, kann man ja so ein bisschen vergleichen. Und Ina Müller sagte mal bei denen in der Sendung, dadurch, dass die beiden jetzt alles machen könnten, also Freiheiten genießen würden, die sie beim öffentlich-rechtlichen nicht hätten, wäre auch ein bisschen der Witz und der Humor verloren gegangen. Geht dir das auch so, dass die Reibung vielleicht kreativer gemacht hätte?
Von der ersten Drehbuchfassung bis zum fertigen Film, das dann dem Zielpublikum gefallen muss, nehme ich immer Kritik und Feedback an. Und deswegen habe ich nicht so die Angst vor dem fehlenden Feedback oder der fehlenden Kritik oder der fehlenden Auseinandersetzung oder Reibung, wie du sagst, weil die Reibung kann man sich auch holen. Womit aber Ina Müller bestimmt recht hat, ist, dass man sich's nicht einfach machen darf und dass die Reibung total wichtig ist. Ich habe immer die Regel, wenn ein Regisseur einen Oscar gewinnt, macht er danach garantiert einen schlechten Film. Das ist immer so.
Ja, kannst
du kommt immer direkt ein schlechter Film, weil dann fehlt die Reibung, weil dann sagen, du hast einen Oscar gewonnen, du bist ein Genie, mach was du willst und dann wird's kacke. Also da würde ich ihr total recht geben.
Du fürchtest dich also praktisch noch vor deinem Zenit und von zu viel Erfolg.
Also ich habe irgendwie so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es ein Kampf sein muss und dass man Geduld braucht und dass es nie direkt gut ist. Ich glaube an die harte Arbeit und an die langwierige harte Arbeit, wo man viel Geduld mitbringen muss. So, und das versuche ich mir zu bewahren. Auch wenn es jetzt zum Beispiel nach den Erfolgen, die ich jetzt hatte, die letzten Jahre, das waren große Erfolge und wahrscheinlich könnte ich es mir jetzt relativ einfach machen. Und ich beobachte mich selber dabei, dass ich es mir eher wieder schwer mache. Und das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit, weil ich bisher gelernt habe, dass es so sein muss.
Danke, Oliver Kienle. Mach's dir bitte so schwer, wie es nur geht. Mein Wunsch ist, mach's dir richtig schwer, damit alles weiter so toll bleibt, was du bis jetzt gemacht hast. Danke für das schöne, schöne Gespräch. Ich habe viel gelernt und jetzt muss ich dann gleich Bad Banks, die zweite Staffel, schauen. Danke dir. Tschüss.
Reden ist Geld. Der Detektor FM Podcast. Präsentiert von Sparkasse. Wenn's um Geld geht.